RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Die G7 Digitalminister treffen sich ja gerade. Da hat der deutsche Digitalminister Volker Wissing von der FDP gesagt, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine auch ein Krieg im Internet sei und deswegen die Ukraine auch im Internet verteidigt werden müsse. Das betrifft natürlich die ukrainische Infrastruktur, aber es gibt ja auch immer wieder Warnungen vor Angriffen auf deutsche Firmen und Behörden. Und da wollen wir genauer drauf gucken mit Sebastian Fiedler, Bundestagsabgeordneter der SPD und ehemaliger Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Guten Morgen, Herr Fiedler.
Hallo Frau Naht, guten Morgen.
Gerade hat das Bundeskriminalamt die Zahlen zu Cyberattacken im letzten Jahr vorgestellt und während da die Straftaten insgesamt abnehmen, nimmt die Zahl der Cyberattacken aber zu. Ist Deutschland ein leichtes Ziel für solche Attacken?
Also das sind zunächst mal zur Einordnung, das sind natürlich die Zahlen des letzten Jahres, die helfen uns und des aktuellen Geschehens nur so ganz eingeschränkt weiter, weil wir im letzten Jahr ja den russischen Angriffskrieg beispielsweise jetzt noch nicht hatten. Und ich würde mich sozusagen der Einschätzung anschließen, dass wir derzeit äußerst wachsam sein müssten. Das richtet sich so ein bisschen an die Frage, was kann man eigentlich so tun, um sich ein bisschen zu schützen. Aber ich würde jetzt derzeit nicht so weit gehen und irgendetwas ausschließen, um jetzt sozusagen entweder Behörden oder die Unternehmen seien jetzt irgendwie vor bestimmten Angriffen gefeit. Das sollten wir nicht tun, sondern sollten sehr ernsthaft darüber sprechen, welche Angriffe möglich wären und was man bestmöglichst tun kann, um sich zu schützen.
Man hört ja auch immer wieder die Warnung vor den russischen Hackerangriffen. Andererseits klingen die Verlautbarungen aus der Regierung dann aber doch irgendwie entwarnt, zum Beispiel zu den Hackerangriffen der vergangenen Tage auf deutsche Behörden und Ministerien, aber auch das Bundeskriminalamt. Alles abgewehrt, kein bleibender Schaden, seien relativ simpel aufgesetzte Überlastungsattacken gewesen, hört man da aus dem Innenministerium. Und dass es seit dem russischen Angriff auf die Ukraine eben keine größeren Cyberattacken gegeben habe. Also was denn nun, alles kein Problem oder doch?
Nee, das ist ja ungefähr so, als wenn wir vor Einbruch warnen würden und es haben die Täter bei bestimmten Objekten halt nicht geschafft, reinzukommen. Und wir würden aber trotzdem jetzt nicht sagen, lassen Sie ruhig die Türen auf. Also nur weil es jetzt in diesem Fall entweder nicht gut gemacht gewesen ist aus Sicht der Täter oder weil es nicht gelungen ist, bedeutet das natürlich nicht, dass das Szenario ein sehr, sehr realistisches ist und es nicht den Hauch eines Anlasses gibt, davon Entwarnung zu sprechen. Der Innenausschuss des Bundestages beschäftigt sich in jeder Sitzung mit genau diesen Fragestellungen. Das sind ernste Szenarien. Sie betreffen auf jeden Fall natürlich die Behörden, die Parlamente, aber natürlich auch die Wirtschaftsunternehmen. Und da geht es einerseits um Angriffe, um bestimmte Infrastrukturen lahmzulegen. Es geht um Sabotage, aber natürlich auch um Cyber-Spionage. Also all die Szenarien sind tatsächlich sehr, sehr relevant nach wie vor.
In der Ukraine gab es Angriffe mit einer neuen Schadsoftware auf die Stromversorgung. Das besorgt zum Beispiel auch den Deutschen Cybersicherheitsrat. Wie gut geschützt ist denn die deutsche kritische Infrastruktur?
Ich würde sagen, wenn man so insgesamt auf die deutsche Wirtschaft und auf die kritische Infrastruktur geht, dann ist es der Teil, mit dem wir uns natürlich seit sehr, sehr langer Zeit sehr, sehr intensiv beschäftigen und natürlich der Teil, von dem man sagen kann, dass er mit breitem Abstand am besten geschützt ist. Etwas anders sieht das aus bei typischen mittelständischen Unternehmen, die von sich heraus natürlich nicht über solche großen Organisationseinheiten verfügen können, die sich Tag für Tag mit Cyberabwehr beschäftigen. Deswegen sollte man an der Stelle nochmal besonders auch sensibilisieren, dass es besonders bedeutend ist, sich auf den Seiten des BSI umfänglich zu informieren darüber, was kann man bestmöglichst tun. Ich erinnere jetzt zum Beispiel mal an ein Beispiel, das will ich mal herausgreifen, das Social Engineering, das heißt die Attacke der Angreifer auf die Menschen, die dort arbeiten, zu versuchen, jemanden zu verlocken, auf bestimmte Mails doch irgendwie zu klicken, das kann schon reichen, um einem in einem Unternehmen größtmöglichsten Schaden zu verursachen. Also sehr, sehr große Vorsicht ist im Moment angesagt.
Wenn man sich dann aber die Aufklärungsquote anguckt bei Cyberangriffen, dann liegt die ziemlich niedrig, 29%. Woran liegt denn das?
Da müssten wir jetzt sehr stark in die Statistik einsteigen. Also das bedeutet im Prinzip, dass es konkret gelingt, jetzt einen namentlichen Täter zu ermitteln. Dann kommt so ein Strich in diese Statistik. Und dass das in dem Bereich der Cyberkriminalität nicht so gut funktionieren kann wie in anderen Delikten, ist völlig klar, weil das ja global organisierte Attacken sein können. Das können entweder kriminelle Organisationen sein, die Geld erpressen wollen, Kryptowährungen erpressen wollen, oder es können ausländische Staaten sein, die über ganz andere Möglichkeiten und Methoden verfügen. Und dann ist das natürlich wahnsinnig schwer, das zu ermitteln. Der Fokus im Moment sollte für die öffentliche Wahrnehmung darauf gerichtet sein, selber persönlich bestmöglichst sich zu engagieren, um sehr vorsichtig zu sein bei Öffnen von Mails, beim Verhalten im Internet und beim Umgang mit digitalen Medien im Moment. Letzter Hinweis dazu vielleicht nur noch, es geht natürlich auch um die Prüfung von Informationen, also um gefälschte Informationen, die im Internet unterwegs sind. Auch das ganz typischer Teil der russischen Kriegsstrategie im Moment.
Sebastian Fiedler sagt das, Abgeordneter der SPD im Bundestag, Mitglied im Innenausschuss. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Fiedler.
Sehr gerne.
Die EU-Kommission hatte große Mühe, unter den EU-Ländern die notwendige Einstimmigkeit für das neue Sanktionspaket gegen Russland zu erreichen. Es beinhaltet ja ein Ölembargo und vor allem Ungarn stemmt sich gegen dieses Embargo. Komme das Sanktionspaket unverändert, dann sei das, als ob man eine Atombombe auf die ungarische Wirtschaft abwerfe, sagt Regierungschef Orbán und sagte sein Außenminister. Der Europaabgeordnete der Grünen, Daniel Freund, kennt Verhandlungen mit Ungarn aus der Nähe. Er ist für die Grünen Verhandlungsführer für den Rechtsstaatsmechanismus im Haushaltsausschuss des Europaparlaments. Und Daniel Freund ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Freund.
Guten Morgen.
In welche Nöte würde denn ein Ölembargo Ungarn bringen?
Also Ungarn bezieht im Moment geradezu, also fast 100% seines Öls und seiner Kraftstoffe aus Russland. Aber die Diskussion in Europa ist natürlich so, dass da auch Solidarität wäre, dass man Ungarn natürlich nicht einfach ohne Kraftstoff, ohne Öl sitzen ließe, sondern dass man dann Lieferungen aus anderen Mitgliedstaaten umorganisiert.
In Ungarn ist der Benzin verglichen mit anderen EU-Ländern billig, 1,30 Euro umgerechnet der Liter. Orbán will, dass das so bleibt. Ist dieses innenpolitische Versprechen einer der Hauptgründe für die Kritik am Ölembargo?
Ich glaube, es gibt zwei Aspekte, die für ihn da eine Rolle spielen. Einmal hat er auch im zurückliegenden Wahlkampf zum Beispiel den Ölpreis einfach gedeckelt und das auf die Tankstellenbetreiber umgelegt, dass sie einfach den Sprit nicht nach Weltmarktpreisen verkaufen dürfen. Also er will sich als der darstellen, der dafür sorgt, dass der Sprit billig ist. Und gleichzeitig nutzt er jetzt diese Chance, wo er ein Veto einlegen kann bei einer wichtigen Entscheidung auf europäischer Ebene, um den Preis in die Höhe zu treiben, um möglichst viel für sich rauszuholen und damit ganz Europa zu erpressen.
Ungarn soll ja bis Ende 2024 Zeit bekommen, sich von russischem Öl zu verabschieden. Nun hört man von EU-Diplomaten, dass die ungarische Regierung deutlich längere Übergangsfristen fordert. Wird sich die Kommission dem beugen müssen?
Das ist immer ein Abwägungsprozess. Am Ende kann man natürlich dieses Sanktionspaket auch ohne Ungarn machen. Das muss sowieso nochmal quasi in jedem Mitgliedstaat einzeln umgesetzt werden. Das können die Mitgliedstaaten dann am Ende auch machen und dann ist Ungarn halt nicht dabei. Im Vergleich zum Gesamtölverbrauch, den die restliche EU hat, spielt sozusagen das, was Ungarn an russischem Öl kauft, eine untergeordnete Rolle. Aber es wäre natürlich ein fatales Zeichen, dass die Europäer nicht einig sind in dieser Situation, obwohl es ja unter den 26 anderen Mitgliedsländern eine große Einigkeit gibt. Aber Orbán ist seit Jahren der engste Vertraute innerhalb Europas von Wladimir Putin. Jetzt seit Anfang des Krieges hat er immer wieder bei allen Sanktionspaketen gebremst. Er hat zum Beispiel auch verboten, dass Waffenlieferungen über ungarisches Gebiet oder auch durch den Luftraum passieren. Da hat es teils riesige Umwege von Transportflügen gegeben, weil die einmal komplett um Ungarn rumfliegen müssen, um dann in die Ukraine zu kommen. Also er bremst, blockiert und erlaubt gleichzeitig oder befiehlt sogar den Medien, die er ja zum Großteil kontrolliert, im Grunde die russische Propaganda 1:1 in Ungarn zu verbreiten, zu sagen, dass alle Ukrainer Nazis sind und dass die Schuld tragen am Kriegsausbruch.
Ja, Ja, so wie Sie das beschreiben. Und wenn man sich dann anschaut, Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat ja mit Viktor Orban am Montag gesprochen. Auch Frankreichs Präsident Macron hat mit ihm konferiert. Frankreich hat gerade den EU-Ratsvorsitz inne. Was sehen Sie da? Will man jetzt Ungarn möglichst weit entgegenkommen, um diese Einstimmigkeit zum neuen Sanktionspaket zu erreichen? Oder was ist man da bereit mitzumachen?
Also auf der einen Seite versucht man natürlich, die Europäer zusammenzuhalten. Auf der anderen Seite ist Orban so isoliert wie überhaupt noch nie. Lange gab es ja eine enge Partnerschaft, zum Beispiel mit der polnischen Regierung. Vor allen Dingen in Rechtsstaatsfragen hat man sich da gegenseitig geschützt. Mittlerweile selbst innerhalb der Visegrad-Staaten, also der vier zentral-osteuropäischen Länder mit der Slowakei, mit Tschechien, mit Polen, ist Orban völlig isoliert. Und er kann auf der anderen Seite diese Hand nicht überreizen, weil irgendwann platzt allen der Kragen und dann macht man eben ohne Ungarn. Und das, glaube ich, kann er sich auch nicht erlauben. Aber er versucht bisher weiter für sich das Maximale rauszuholen und Ungarn möglichst rauszuhalten aus dem Ölembargo. Und das kann einfach nicht sein. Und ich glaube, deshalb müssen wir in der Europäischen Union gerade in dieser Situation, wo Krieg zurück in Europa ist, können wir uns diese einstimmigen Entscheidungen, gerade in Fragen, wo es um Krieg und Frieden, um Embargos, um außenpolitische Entscheidungen geht, wirklich nicht mehr erlauben. Und das haben jetzt gerade die Bürgerinnen und Bürger eben auch in der Konferenz zur Zukunft der EU sehr, sehr deutlich gesagt.
Ja, die Slowakei, Tschechien und Bulgarien, um nochmal beim Ölembargo zu bleiben, die sind da auch nicht so glücklich mit. Aber ist mit diesen Ländern eine Einigung einfacher als mit Ungarn?
Die sind ja bei dem Kompromiss, der jetzt auf dem Tisch liegt, schon dabei. Das heißt ja, ne, es gibt kein sofortiges Ölembargo, sondern es ist ein gestaffelter Prozess, wo für einzelne Länder auch noch längere Übergangsfristen sind, bis es dann greift. Und das erlaubt eben den Ländern, das umzusetzen. Und ich glaube, dass der andere Aspekt, der eben wichtig ist, ist, dass man die Länder, wo bisher die höchste prozentuale Abhängigkeit herrscht, dass man die eben nicht alleine lässt und im Zweifel dann dafür sorgt, dass diese Länder eben mit Öl aus anderen Quellen versorgt werden können, sodass die Kraftstoffe nicht ausgehen oder die Menschen nicht mehr heizen können.
Wir dürfen es nicht verschweigen, auch aus Deutschland kommen kritische Stimmen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der war gerade in Brüssel, argumentiert, dass wenn Russland das Embargo umgehen könnte, indem es sein Öl an andere Länder verkauft. Wie kommen solche Stimmen bei Ihnen an in Brüssel?
Also das kommt an, das wird gesehen und natürlich ist eine gewisse Gefahr da, dass über einen längeren Zeitraum sich dann Russland andere Abnehmer für das Öl sucht. Da kommt es dann sehr darauf an, wie sich Länder wie Indien oder auch China verhalten, ob sie das einfach alles ignorieren und das Öl kaufen und damit dann weiter den Krieg von Putin finanzieren oder nicht. Aber da finden eben auch Gespräche statt, sodass dass man Russland möglichst isoliert, aber ganz so einfach, dass man jetzt das einfach umleitet, so einfach ist es eben nicht. Denn zum Beispiel den Transport, der im Moment über Pipelines ja zum Beispiel auch nach Schwedt und nach Leuna stattfindet, dafür gibt es einfach nicht die Kapazität sozusagen, das jetzt einfach ab morgen in Schiffe zu laden, weil die Schiffe ja sowieso schon Öl transportieren und verkaufen. Das heißt, ganz so einfach ist es für Russland nicht, das einfach anderweitig zu verkaufen.
Haben Sie vielen Dank. Das war Daniel Freund, Europaabgeordneter der Grünen, Verhandlungsführer der Grünen für den Rechtsstaatsmechanismus im Haushaltsausschuss des Parlaments. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Schönen Tag noch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.